weiter und lese den Predigttext vor, der sich inhaltlich direkt an das anschließt, was der Arne uns gerade vorgelesen hat. Ich lese auch nach der Luther-Übersetzung, haben wir nicht abgesprochen. Und zwar lese ich Apostelgeschichte, das Kapitel 5, aus dem Kapitel 5, die Verse 17 bis 33. Die Apostel vor dem Hohen Rat. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet dem Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört haben, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und der Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen euch zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Kreuz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung aller Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ja, wir sind ganz am Anfang der Apostelgeschichte, ganz am Anfang der Geschichte der christlichen Gemeinde, des jungen Christentums. Aber wir sind schon an einer sehr entscheidenden Stelle angekommen. Denn was jetzt hier passiert, das hat Auswirkungen auf die gesamte Kirchengeschichte, auf die kommenden Jahrhunderte und Jahrtausende. Die Gemeinde ist in einer ganz besonderen Situation. Und zwar, sie wächst. Petrus hat nach dem Pfingsterlebnis sich hingestellt und hat gepredigt und in der Bibel steht, 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Und einige Verse weiter heißt es in Apostelgeschichte, und Gott tat jeden Tag Menschen zur Gemeinde dazu. Jeden Tag, stellt euch das mal vor. Also wir haben gar nicht jeden Tag eine Veranstaltung, ihr auch nicht. Aber jeden Tag kommen Menschen dazu. Eine super Vorstellung. Ich kann mir auch vorstellen, das war manchmal gar nicht einfach. Ja, aber allein aus organisatorischen Gründen. Wie macht man das, wenn man so wahnsinnig wächst? Ja, man braucht ständig neue Hauskreise, neue Hauskreisleiter. Ich weiß es nicht. Aber es war ein Aufbruch, der durch die ganze Stadt Jerusalem ging. Aber gleichzeitig auch gab es erste Widerstände. Erste Widerstände von der Obrigkeit, die das gesehen hat und gemerkt hat, das passt uns aber nicht. Und noch ein entscheidender Aspekt, das Evangelium, die christliche Gemeinde, war auf die Stadt Jerusalem begrenzt. Nur in Jerusalem gab es Christen, sonst gab es noch keine. Ich werde jetzt diesen Text analysieren und ich werde in drei Teilen predigen. Das wisst ihr, jede gute Predigt besteht aus drei Teilen. Und ich werde die drei Gruppen, die hier beteiligt sind, die hier handeln, werde ich nacheinander betrachten. Als erstes die Menschen außerhalb der Gemeinde. Die Menschen, die das Evangelium hören und mitbekommen, da ist irgendwas los. Das wird der erste Teil sein. Der zweite Teil wird sein die Gemeinde selbst, die Christen, die Apostel. Wie gehen die damit um? Wie handeln die? Und der dritte Teil wird sein Gott selbst. Wie handelt Gott? Was macht Gott in dieser Situation? Also ich starte mal. Die Menschen außerhalb der Gemeinde. Das Evangelium wird verkündigt und es gibt viele unterschiedliche Reaktionen, wie Menschen reagieren, wenn sie das Evangelium hören. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt, das ist das Gleichnis vom Sämann, wo ein Mann Samen aussät und an manchen Stellen wächst was und an manchen Stellen wächst ein bisschen, aber das geht dann nicht weiter und wird überwuchert von anderem und an manchen Stellen geht überhaupt nichts auf. Und was Jesus uns damit klar macht, ist, das Wort Gottes, wenn es ausgesät wird, es fällt auf unterschiedliche Herzen. Es erreicht uns Menschen, aber es ist immer der gleiche Samen. Es ist das gleiche Wort Gottes, das verkündigt wird. Und daran kann es nicht liegen, dass die Reaktion unterschiedlich ist. Und auch wer das Wort Gottes verkündigt, der tut das immer ganz individuell mit seiner Erfahrung, mit seinen Gaben. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und jeder bringt sich ganz selbst und ganz unterschiedlich ein. Aber das ist auch nicht die Auswirkung dessen, ob das Evangelium auf fruchtbaren Boden fällt oder nicht. Und eine Möglichkeit ist, das Evangelium wird verkündigt und fällt auf fruchtbaren Boden und Menschen finden zum Glauben und schließen sich der Gemeinde an. Wenn wir das hier lesen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, boah, da passiert gleich ganz viel auf einmal, 3000 Menschen auf einmal, jeden Tag kommen neue dazu. Das erleben wir heute in Deutschland im Jahr 2019 leider nicht mehr. Ich würde mir manchmal wünschen, das wäre so, aber es ist leider nicht so. Und ich glaube, da können auch wir als Einzelne nichts machen. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir müssten irgendwie das machen und dann würde das so passieren. Das glaube ich, so wird es nicht sein. Aber wir sind auch Herausforderungen gestellt, genauso wie die Christen damals. Und auch wenn wir jetzt erstmal sagen, boah, die Situation von den Menschen damals, die hat mit der von uns überhaupt nichts zu tun. Wie passt das zusammen? Es ist das Wort Gottes, das zu uns spricht. Und das uns auch hier das übertragen lässt. Die Situation der ersten Christen damals, unsere Situation. Und ja, bei Jesaja heißt es, das Wort, es kehrt nicht leer zurück, sondern es wird bewirken, was es bewirken soll. Und da bin ich fest davon überzeugt, auch wenn wir das oft nicht so sehen, ja, wenn wir viele Anstrengungen machen, ich werde danach auch noch ein bisschen was sagen von unserer Gemeinde, das Wort Gottes, es wirkt. Es fällt auf fruchtbaren Boden. Nicht so dramatisch wie in der Apostelgeschichte. Aber das Wort Gottes kann nicht ohne Wirkung bleiben. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das ist den Text, den ich gerade gelesen habe, ganz spannend, in der Situation, wo die Wachen dann ausrücken, um die Apostel wieder einzufangen und festzunehmen, da sagen die, ey, das können wir aber nicht mit Gewalt machen vor allen Menschen, weil wir haben Angst vor den anderen Menschen. Da sind aber gar keine Christen, die da rumstehen im Tempel. Aber diese Menschen, die haben Achtung, Respekt vor den Christen, ich denke auch vor dem, was sie machen, vor der Botschaft, und die wären sogar bereit, sich diesen Wachen in den Weg zu stellen. Jedenfalls erwägen das diese Wachen. Weil die merken, hey, das sind nicht einfach irgendwie dahergelaufene Leute, mit denen wir machen können, was wir wollen. Und in der Stelle, die ich jetzt nicht gelesen habe, die kurz vor dieser Stelle steht, die ich vorgelesen habe, die unser Predigttext ist, da heißt, dass Menschen ihre Kranken bringen und dass sie dorthin legen, wo sie denken, da läuft der Petrus vorbei und wenn nur der Schatten von Petrus auf sie fällt, werden sie gesund. Das ist jetzt so für einen Freikirchler eine etwas komische Vorstellung, ja. So, wenn der Schatten drauf fällt, werde ich gesund. Und wir sagen, ist nicht so ganz das, was meine Gottesvorstellung ist. Aber darauf kommt es, glaube ich, gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass diese Menschen, dass sie dem Evangelium und auch der christlichen Gemeinde, dass sie was zutrauen. Dass sie sagen, hey, da ist was los und da passiert auch was. Aber das heißt eben nicht, dass sich alle gleich der Gemeinde anschließen, dass alle gleich Christen werden. Und das, denke ich, erleben wir ja auch. Dass wir manchmal Veranstaltungen machen und auch manche Leute kommen und sagen, oh, das war ganz interessant und oh, interessante Predigt, interessante Veranstaltung, schön, dass ihr hier was für die Kinder macht. Ja, das ist gut, aber das heißt noch nicht, dass sie automatisch dann zum Glauben finden. Da braucht es noch einen Schritt dazu, noch einen zusätzlichen Schritt, den der Heilige Geist mit ihnen gehen muss, den wir leider auch nicht in der Hand haben. Und es gibt auch eine dritte Möglichkeit, also das eine ist Evangelium annehmen, das zweite würde ich mal sagen, so werden das Neutrale, so war positiv gestimmt, aber nicht den letzten Schritt gehen. Und das ist Widerstand. Das merkt man hier vom Hohen Rat. Und interessant finde ich, dass hier in diesem Bibeltext wird das ganz klar genannt. Da heißt es Eifersucht. Eifersucht ist das Motiv. Und eigentlich nicht weiter verwunderlich. Weil dieser hohe Priester und der hohe Rat, das waren die gebildeten Leute, die hatten Theologie studiert. Die wussten, wo es lang ging. Und die haben dem einfachen Volk auch nicht viel zugetraut. Haben gesagt, hey, wir sind da, gut, seid froh, dass ihr uns habt. Wir sagen euch, wo es lang geht. Wir sagen euch, wie ihr zu glauben habt. So, und da kommt jetzt plötzlich jemand anders. Die war nicht so gebildet wie sie. Die waren noch nicht mal aus Jerusalem. Manche waren Fischer aus Galiläa. Also muss man sich vorstellen, Fischer aus Galiläa kommen daher, reden dann im Tempel und die Leute hören denen zu. Da konnte der Hohe Rat nicht einfach sagen, ah, okay, lass sie mal reden. Nein, da mussten die eingreifen. Aus ihrer Sicht mussten die eingreifen und mussten die handeln. Und ich glaube auch, dass das auch für heute noch gilt, dass dieser Widerstand, dass der ja seine Ursache hat in dem Erfolg des Evangeliums. Wenn wir Christen nur so in unserem eigenen Saft schmoren, das stört keinen Menschen. Ja. Ob wir Gottesdienst machen, ein bisschen beten, ja, das stört niemanden. Aber wenn das eine Bewegung wird, wie es hier beschrieben ist in Jerusalem, dass alle davon reden und Menschen dazukommen, dann ist das irgendjemandem nicht recht. Und ich denke auch in unserer heutigen so toleranten Gesellschaft wird es da irgendjemand geben, der sagt, hey, da muss ich irgendwas dagegen tun. Also wird nicht gleich Verfolgung sein, aber dieser Widerstand, der, denke ich, ist abhängig davon, von diesem Erfolg des Evangeliums. So, jetzt war ich also bei den Menschen außerhalb der Gemeinde. Jetzt komme ich zur Gemeinde selbst, zu den Aposteln, zu den ersten Christen. Wie reagieren die jetzt auf diese Gemengelage? Einerseits diesen Zuspruch, den sie erleben, andererseits aber auch diesen Widerstand. Mit einem Wort, der Arne hat es vorher auch schon erwähnt, dieses eine Wort Freimut. Freimut. Ich finde, das ist ein lustiges Wort, ein interessantes Wort, weil es besteht aus diesen zwei Teilen Frei und Mut. Wenn ich jetzt hier rausgehe und irgendjemand fragt, was ist Freiheit, was ist frei zu sein, was heißt es, mutig zu sein, Mut zu haben, da würde jeder irgendwas sagen können. Aber wenn ich sage, was ist Freimut, ich würde sagen, oh puh, keine Ahnung, es ist so ein typisch karnäisches Wort, ja, das nur wir Christen verwenden. Und ich hoffe, wir verwenden es wirklich nur, wenn wir Christen da sind und nicht, wenn jemand da ist, der das noch nie gehört hat. Ich werde auf den Freimut, was das bedeutet, auch noch gleich näher eingehen. Ich werde aber noch mal ein bisschen zurückgehen, auch zu dem, was Arne schon erwähnt hat. Eigentlich beginnt diese ganze Geschichte damit, dass Johannes und Petrus in den Tempel gehen und diesen Gelähmten heilen. Und das geht ja dann weiter, der Gelähmte, der freut sich, sagt, hey, super, und er geht dann mit in den Tempel. Und er steht mit den beiden anderen rum und freut sich und die anderen werden aufmerksam. Und ich denke mir, dass dieser Gelähmte, der saß wahrscheinlich sein ganzes Leben vor dem Tempel, mindestens in die vergangenen 10, 15 Jahre. Und die anderen Menschen im Tempel, die kannten den, sagten, hey, das ist doch dieser Gelähmte, der immer gebettelt hat. Jetzt kann er laufen und jetzt steht er da neben diesen Jüngern von diesem Jesus. Das muss doch irgendwie ein Zusammenhang sein. Und der Petrus sagt, ja, da ist ein Zusammenhang. Und er fängt an zu predigen. Und dann sind wir wieder genau da, wo der Horat sagt, hey, das geht aber nicht, dass dieser Petrus hier, dieser Fischer aus Galiläa hier kommt und hier irgendwelche Dinge erzählt. Und die beiden werden dann festgenommen, werden auch geschlagen und da wird ihnen das erste Mal verboten, das Evangelium zu verkündigen. Die sagen, nee, ist nicht. Ihr sagt jetzt nichts mehr von diesem Jesus. Und sie werden dann aber freigelassen. Und dann kommt das, was auch der Arne vorgelesen hat, dieses Gebet der Gemeinde, wo der Petrus und der Johannes in die Gemeinde kommen, das erzählen, sagt, hey, das ist uns passiert. Und ich finde das Ich finde das sehr außergewöhnlich, was da passiert, wie die Gemeinde da reagiert. Man könnte sich da viele Gedanken machen. Man könnte sich aber sagen, oh Mann, Jesus hat uns doch gesagt, wir sollen das Evangelium verkünden. Ja klar. Es kommt der Hohe Rat und sagt, nee, dürft ihr nicht. Sie hätten sich jetzt Gedanken machen können über ihre eigene Sicherheit. Sie hätten sich Gedanken machen können, oh Mann, ja, bisher haben sie uns geschlagen, ja. Okay, war nicht angenehm, aber ist das auch nicht so schlimm? Werden die vielleicht noch weitergehen? Aber wenn wir ins 6. und 7. Kapitel schauen, da geht es um den Stephanus, der gesteinigt wird. Da ist die Antwort, ja, die Gegner des Evangeliums werden da auch noch weitergehen. Aber das ist gar nicht der Gedanke, sondern das, was die Gemeinde da sagt, ist, hey, es kann gar nicht anders sein. Es kann gar nicht anders sein, als dass es hier Widerstand gibt. Und dass es Menschen gibt, die versuchen, diese Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Und dieser eine Vers heißt, Herr, sieh ihr Thron und gib uns Freimut. Das finde ich echt lustig. Ja? Sie sagen, okay, sie drohen da, ja, sie versuchen alles, was möglich ist. Das nehmen wir schon wahr, das ist uns schon klar. Aber wir haben keine Angst davor. Sondern wir sagen uns, wir brauchen den Freimut von Gott. Wir brauchen den Freimut. Und sie beten für diesen Freimut und ja, sie handeln danach, nach diesem Freimut. Und sie werden dann eben, das ist das, was danach kommt, sie werden eben wieder ins Gefängnis gesteckt, weil der Hohe Rat merkt, oh, das funktioniert nicht. Das erste Verbot, das hat nicht geholfen. Da müssen wir jetzt ein bisschen intensiver mit ihnen sprechen. Und dann greift Gott ein. Auf übernatürliche Weise. Er schickt einen Engel, er macht die Tür des Gefängnisses auf und sagt, kommt, geht raus. Aber geht gleich wieder weiter und predigt weiter. Also das heißt, sie kommen aus dem Gefängnis frei, aber ich sage jetzt mal nicht auf legale Weise, dass derjenige, der sie reingestellt hat, gesagt, ja, könnt wieder rausgehen, sondern ja, auf übernatürliche Weise, aber nicht auf legale Weise. So, was würdet ihr jetzt machen? Ich habe mir das überlegt, was würde ich machen? Ich wäre jetzt im Gefängnis, ja, vielleicht zu Recht oder Unrecht, ist ja keine Frage, sondern ich komme jetzt irgendwie frei, ja. Also mir sind zwei Möglichkeiten eingefallen. Entweder fliehen, ja? So weit weg wie möglich, ja, wo mich keiner kennt, wo ich untertauchen kann, wo keiner weiß, ich werde gesucht. Weil das war klar, die werden gesucht. Oder irgendwo untertauchen, ja, bei irgendeinem Freund, den keiner kennt, dem ich vertrauen kann. Da sagt keiner, hey komm, ich muss ja mal kurz, bis das keiner mehr weiß. Ja, das würde ich sagen, das sind so natürliche Reaktionen. Aber das machen die Jünger nicht, beides nicht. Und da sagt ihnen der Engel auch ganz klar, dass das nicht dass die Option ist, sondern er sagt ihnen, komm, geht raus und predigt weiter das Evangelium. Das ist der Freimut. Und ja, der Arne hat auch vorher erzählt von dem Martin Luther, der das auch erkannt hat, das ist nicht, das Wesen ist nicht, dass ich Geld zahle, um dann meine Sünden loszuwerden, sondern das Wesentliche ist, dass ich zu diesem Jesus komme. Und dass dieser Jesus, der mein Erlöser ist, dass ich dem mein Leben anvertraue und dass ich mit ihm lebe. Dass er nimmt meine Sünden weg. Und da hat Martin Luther natürlich, er hat sich gegen die gesamte Welt gestellt, ja, als einfacher Mönch und hat wahnsinnig viel Freimut bewiesen. Jetzt müssen wir aber an einer Stelle vorsichtig sein. Freimut, das ist eine Einstellung und eine Haltung. Freimut, das bedeutet, frei zu sein von Furcht, frei zu sein von Menschenfurcht. Ja, was werden die anderen machen? Was werden die anderen von mir denken, wenn ich jetzt dieses und jenes tue? Und mutig zu sein, für das Evangelium einzutreten. Aber das, was die Jünger hier machen, und das, was auch Martin Luther gemacht hat, ich denke, das kann man hier gleich setzen, ist von der Strategie her, ich sag's mal, keine Millimeter preisgeben. Das eine wird verboten, sie machen es trotzdem. Sie werden ins Gefängnis gesteckt, kommen frei, machen wieder das, was ihnen verboten wurde, wo sie wissen, die werden gleich wieder geschnappt. Und ebenso wie Martin Luther, der auch gesagt hat, das hast du jetzt nicht zitiert, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Da haben wir gesagt, ich kann hier nicht an dieser Stelle weg, ich muss hier Widerstand leisten. So, aber jetzt nochmal, das machen sie, weil sie freimütig sind, weil sie diesen Freimut haben. Aber das heißt nicht, das Freimütigsein, dass bei Freimütigsein immer die richtige Strategie ist, mit dem Kopf durch die Wand und zu sagen, hey, hier sind Widerstände und das sind Gegner des Evangeliums und da muss ich jetzt durch und kostet es, was es wolle. Nee, das ist, glaube ich, nicht die richtige Strategie. Und wir lesen es zum Beispiel auch hier in der Apostelgeschichte und zwar schon ziemlich bald im 8. Kapitel, also im 7. Kapitel wird der Stephanus gesteinigt und dann schließt sich das direkt an den Stephanus, der erste christliche Märtyrer ist. Also im Kapitel 8 heißt es, es erhob sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder, Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Hey, jetzt sind sie geflohen. Das haben sie gerade eben nicht gemacht, aber jetzt fliehen sie. Das heißt aber nicht, dass die Jünger und die ersten Christen jetzt plötzlich Angst bekommen haben oder dass sie jetzt nicht mehr freimütig waren. Sondern es geht nämlich weiter im Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das war auch eine Strategie. Die Strategie war nämlich jetzt, das Evangelium hat jetzt jeder gehört in Jerusalem. Jetzt muss es raus aus Jerusalem. Freimut, aber eine andere Strategie. Aber zu wissen, wie ich richtig handeln muss, was ist die richtige Strategie, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und diese Antwort, die wird auch immer wieder zu jeder Zeit und an jedem Ort wieder anders ausfallen. Und ja, wir brauchen Freimut, wir dürfen auch Freimut haben. Aber was ich erfahre ist, wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld und einen langen Atem. Also wir in München Nord, wir machen manche Veranstaltungen, in denen wir sagen, da wollen wir Menschen mit dem Wort Gottes, auch mit unserer Gemeinde, bekannt machen. Wir machen was, das heißt Fest für alle, machen wir zweimal im Jahr. Da gehen wir raus auf so eine Wiese in der Nähe unserer Gemeinde, in so ein Wohngebiet. Und da sagen wir, hey, wir sind da, wir sind FEG München Nord. Und wir backen einen Kuchen und bieten einen Kaffee an und kalte Getränke und ein paar handwerklich Geschickte, die stellen da was auf und reparieren Fahrräder. Und da gibt es auch ein paar Leute, da habe ich mit einer mal gesprochen, die hat gesagt, hey, ich wollte genau wissen, wann sind Sie wieder da? Hat dann im Internet recherchiert und das stand dann, haben wir nicht damit gerechnet, dass jemand im Internet recherchiert, ja, wann wir das machen, ja, und hat es dann nicht gefunden, aber ist dann trotzdem irgendwie zufällig draufgekommen. Genau, also sowas ist es, wir machen ein Frauenfrühstück, wir machen für Kinder Lego-Tage, also seht schon auch für spezielle Zielgruppen. Aber, und ich denke, da werdet ihr die Erfahrung machen, die wir auch machen. Ja, das ist mühsam, ja. Kommen schon Leute, ja, auch von außerhalb. Aber wie ich es auch vorher gesagt habe, ja, also dass die dann den Schritt wirklich machen und zum Glauben finden und zur Gemeinde finden, das ist mühsam. Das ist nicht so da, wie wir es hier in der Apostelgeschichte erleben. Aber ich glaube, das ist nötig. Und ich glaube, dass wir uns da als Christen ja auch nicht entmutigen lassen sollten. Ja, wir müssen nah an Jesus dran sein. Wir müssen wissen, was ist die richtige Strategie. Das Argument, oh, wir machen seit 30 Jahren diese Evangelisationstyp und das war es doch vor 30 Jahren, das glaube ich ist kein gutes Argument. Aber wir brauchen, ich sage es nochmal, denke ich, Geduld und einen langen Atem. Weil ich glaube, weil die Menschen so weit weg sind, müssen wir sie einfach abholen und schauen, dass sie hier zum Evangelium finden. Und dann ist es immer noch so, ja, es hängt von den Herzen der Menschen ab, aber natürlich muss auch der Heilige Geist das Seinige dazugeben. Der Heilige Geist muss in das Herzen dieser Menschen sprechen. Letzten Endes ein großes Geheimnis, ja, wie passiert das eigentlich, dass jemanden zum Glauben findet an den lebendigen Gott? Hier ist es wichtig, und da sind wir jetzt beim dritten Punkt meiner Predigt, da sind wir bei Gott. Wie handelt denn Gott? Das ist mal das eine, ja. Wir sind als Christen, wir brauchen den Freiwillig, wir sind dafür verantwortlich, dass wir das Wort auch aussehen, aber wir sind nicht für den Erfolg verantwortlich, weil diesen Erfolg, den können wir nicht produzieren. Und Gott spricht in die Herzen der Menschen, aber Gott macht auch nochmal was anderes. Und zwar, er sorgt für sein Wort. Und er sorgt auch dafür, dass überhaupt die Voraussetzungen da sind, dass jemand das Wort hören kann. Das ist auch wichtig. nicht nur, dass er in die Herzen spricht, sondern dass auch erstmal diese Möglichkeit besteht. Und das macht er hier sehr eindrücklich, indem er diesen Engel schickt, der diese Tür des Gefängnisses aufmacht und sagt, hier, kommt raus. Und ja, diese Szene, die sich dann abspielt, ich finde, das ist richtig eine komödiantische Szene. Dieser hohe Priester und dieser hohe Rat, die sitzen da, treffen sich am Morgen. Ich stelle mir vor, die haben schöne Gewänder an und wahrscheinlich reibt sich so der ein oder andere innerlich die Hände und sagt sich, ha, diese Christen da, das letzte Mal haben wir sie ihnen verboten, jetzt haben sie mal eine Nacht im Gefängnis geschmort, das wird die jetzt schon weich gekocht haben. So, und dann kommt eine Botschaft nach der anderen, die sie aus ihrer Selbstgewissheit herausreißt. Das erste ist, oh, die sind gar nicht da. Das Gefängnis ist zwar zu und die Wachen sind alle noch da, aber die Gefangenen sind weg. Unerklärlich entkommen. Und dann die zweite Botschaft, könnte man meinen, ist eine gute Botschaft, aber wir wissen, wo sie sind. Aber gut wäre die Botschaft eigentlich nur, wenn man die aus irgendeinem Loch rausgezogen hätte, wenn die sie irgendwo versteckt hätten und man hätte die gleich gefunden. Ah, dann wären die jetzt wimmernd vor dem Hohen Rat gesessen und gesagt, oh, bitte um Gnade. Ah, da wäre der Hohe Rat wieder zufrieden gewesen, aber eben nicht. Sondern sie sind eben genau im Tempel, in aller Öffentlichkeit und machen genau das, was sie nicht machen sollen. Und der Lukas, finde ich, schreibt das ja schön in der Apostelgeschichte. Der Hohe Rat wusste nicht, was werden sollte. Ah, das finde ich relativ moderat ausgedrückt, dass sie da total verwirrt waren, am Boden zerstört waren. Und hier heißt, der Bibeltext endet jetzt damit, ja, sie wollten sie töten. In dem Augenblick passiert das noch nicht. Sie schicken dann die Jünger raus, beraten dann, verbieten ihnen nochmal das Evangelium zu predigen und lassen sie dann nochmal frei. Aber der Petrus, er sagt es, diesen Vers, dieser bekannte Vers, war glaube ich vor 10 oder 20 Jahren auch mal die Jahreslosung, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie treten diesem Hohen Rat freimütig gegenüber. Ja, und sie waren wirklich einfache Menschen und das waren die führenden Menschen der damals von Israel, die sich ja auskannten, die Theologen und die auch die Macht hatten. Ich meine, wir leben ja heute in der Demokratie, aber ich denke mal, wenn wir, sagen wir mal, einen richtigen Minister treffen, ja, dann auch sagen, oh, das ist ja der Herr Minister. Ja, aber wir wissen, das ist eine Demokratie und in 4 Jahren oder vielleicht früher, da ist es wahrscheinlich nicht mehr, ja, hat irgendeine Affäre. Aber wir betreten dem doch mit einer gewissen Ehrfurcht entgegen, nehme ich mal an. Ja, ich denke auch, die Jünger waren auch ehrfürchtig, aber sie machen ihre Position klar und sagen, hey, ihr könnt uns hier viel sagen. Aber was Gott uns sagt, ist wichtiger. Gott müssen wir mehr gehorchen als die Menschen. Und das Handeln Gottes hier, ja, er zeigt, dass er für sein Wort sorgt. Er sorgt hier natürlich auch für seine Jünger, für seine Anhänger, aber eigentlich nur mittelbar. Das Entscheidende ist, dass er für sein Wort sorgt. Und das ist aber auch ein Signal an beide. Das ist ein Signal an die Jünger, die auch sehen, hey, wir sind da im Gefängnis, wir kommen wieder raus. Hey, Gott ist auf unserer Seite. Da passieren auch Dinge, die übernatürlich sind. Und das ist aber auch ein Signal an den Hohen Rat. Ah, der wusste nicht, was werden sollte. Die merken schon, das wird nicht ganz einfach. Ja, sie halten an dem fest, dass sie sagen, hey, das kann nicht sein, was die predigen. Wir verbieten es denen weiterhin. Aber ich glaube, die merken auch, so einfach wird es nicht, wie wir das uns eigentlich gedacht haben. Weil Gott hier für sein Wort sorgt und weil er auch dafür sorgt, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass Menschen das Wort Gottes hören. Ich will mit einem Beispiel noch abschließen aus meinem persönlichen Leben und aus unserer Gemeinde. Und zwar, was wir auch jetzt seit einigen Jahren machen, seit genau 12 Jahren, wir machen ein Zeltlager für unsere Kinder und Teens. Das hat so den Hintergrund einfach auch, dass die Kinder und Teens aus unserer Gemeinde, dass sich auch nochmal besser kennenlernen als nur am Sonntag. Weil wenn man so ein ganzes Wochenende beim Zelten zusammen ist, ja, dann lernt man sich einfach anders kennen. Man lernt auch die Mitarbeiter ganz anders kennen, merkt, hey, was sind das für Menschen? Und wir erzählen immer von diesem Jesus und was ist denn da dahinter? Und wir laden auch natürlich Freunde ein von diesen Kindern, die vielleicht das erste Mal dann auch das Evangelium hören. Wir machen das seit genau 12 Jahren. Wir haben da einen schönen Zeltplatz in Eichstock. Das ist so hinter Marktindersdorf, also Landkreis Dachau. Und was natürlich beim Zelten ganz wichtig ist, das hört sich jetzt banal an, aber es geht nicht ohne, ist halbwegs gutes Wetter. Und wir legen immer ein Wochenende fest. Ja, das ist zwar immer im Juli, Ende Juni, Anfang Juli, ja, da ist es meistens zwar schön, aber halt auch nicht immer. Wir haben es da nicht in der Hand. Wir beten dafür, hey, dass das gut wird. Natürlich auch anders, alles andere, aber das Wetter, das ist sowas, was so völlig unkalkulierbar ist. Und ich möchte euch ganz kurz 4 Episoden erzählen, die in diesen 12 Jahren passiert sind. Das eine weiß ich noch genau, das war beim zweiten Mal. Also wir machen immer von Freitag Nachmittag bis Sonntag Mittag. Und dann hat am Sonntag Mittag eine Mutter ihre Kinder abgeholt und hat gesagt, wir saßen das ganze Wochenende am Telefon und haben gewartet, dass das Telefon klingelt und ihr sagt, holt unsere Kinder ab. Weil es hat nur geschüttet bei uns in München. Ja, wir waren im Landkreis Dachau. Also bei uns war auch kein Sonnenschein, ja. Das möchte ich nicht behaupten. Aber wir haben unser Zeltlager gemacht. Wir haben halt einen Pulli angezogen und es war trocken gewesen. Und einige Jahre später war es so, dass, dass ich am Freitag hingefahren bin und die Christiane sollte dann meine Frau am Samstag nachkommen. Weil eins unserer Kinder hatte Freitagabend noch eine wichtige Veranstaltung und haben gesagt, hey komm, dann machst du da so mit und am Sonntag früh zum Frühstück bist du am Zeltlager. Und dann habe ich die Christiane angerufen, ich glaube, das war so zwischen 10 und 11. Habe gesagt, hey Christiane, jetzt komm mal, wir sind beim Zeltlager. Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe keine Lust. Es ist so furchtbar hier. Also wir wohnen in Olching, ja. Es ist so furchtbar hier in Olching. Bei diesem Wetter fahre ich doch nicht aufs Zelten. Habe ich gesagt, hey, komm her. Also wieder, bei uns war nicht Sonnenschein, aber es war trocken und wir konnten zelten und wir konnten unsere Veranstaltung machen. Einmal war es so, dass wir uns für ein Wochenende festgelegt hatten und da kam bei mir relativ spontan noch was dazwischen, beruflich, was eigentlich nie passiert, aber da war das so. Da habe ich nochmal gesagt, hey, können wir nochmal um eine Woche verschieben? Haben wir dann gemacht, ja, hat auch geklappt. Ja, und das Wochenende, wo wir ursprünglich geplant hatten, hat nur geschüttet und das Wochenende, wo wir dann dort waren, war Sonnenschein. Und das vierte, da ist einmal, da haben wir auch gemerkt, da zieht ein Gewitter auf und da ist in Augsburg, also auch nicht so ganz weit weg oder in einem Vorort von Augsburg, ist da so ein kleiner Tornado durchgezogen. Ja, war auch nur sehr lokal und sehr klein, aber das war in der Nacht, als wir da bei Markt Indersdorf gezeltet haben. Und ja, also ich denke, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, dass wir wirklich 12 Mal da dort waren und immer dieses Zeltlager von Freitagnachmittag bis Sonntag früh durchführen konnten, dass wir 4 Andachten jedes Mal gehabt haben und immer so 15 bis 20 Kinder, die das Wort Gottes gehört haben. Ich denke, dass hier Gott ganz klar gewirkt hat und gesagt hat, hey, das ist wichtig, dass das hier stattfindet. Ja, ich komme zum Schluss meiner Predigt. Freimut, wir brauchen Freimut, wir dürfen aber, denke ich, auch Freimut haben, weil Gott an unserer Seite steht. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und dann in den Himmel aufgenommen wird, da sagt er die Worte, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Diese Worte, die Jesus benutzt, ich denke da an so einen Stein, der ins Wasser fällt und der sich dann so ausbreitet in so konzentrischen Kreisen. Ja, und das merken wir hier schon, ja, in Jerusalem fängt es an und dann die Jünger jetzt hier gehen nach Judäa und Samaria und es geht immer weiter bis ans Ende der Welt. Und das Wort Gottes hat auch den Martin Luther erreicht und er hat das ganz entscheidend dafür gesorgt, dass sich das auch weiterhin ausbreitet. Und es hat jetzt uns erreicht. Wir sind jetzt hier. Wir haben das Wort Gottes angenommen. Und das ist aber jetzt auch unsere Aufgabe, dass wir in Freimut das Wort Gottes weitergeben. Amen.